Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich, der Podcast von SwissQuote mit mir, Patrick Duane. Nach 3 Gewinntagen in Folge an der Wall Street sieht es heute so aus, als könnten wir mit etwas Glück diese Gewinnserie möglicherweise halten. Vorbörslich noch rote Vorzeichen, sind jetzt schon S&P und Nasdaq mit grünen Vorzeichen unterwegs und möglicherweise wird dann die Woche noch besser ausfallen. Aber selbst ohne dass die Märkte sich weiter nach oben entwickeln, kann sich die Performance beim S&P mit plus 3,8%, dem Nasdaq mit über 5,4% und beim Dow mit plus 2,2% doch deutlich sehen lassen. Zudem gab es Zahlen gestern nachbörslich von Intel und von Google, was heute an Zahlen vorbörslich noch kam, unter anderem von Schlumberger. Und was die Zollthematik betrifft, da ist ja auch in Sachen Deeskalation einiges passiert. Über all das spreche ich jetzt. Kurz vor dem Wochenende sieht es so aus, dass die Wall Street zumindest auf Wochensicht doch mit deutlichen Gewinnen ins Wochenende wird gehen können. Beim S&P sind es knapp 4%, an der Technologiebörse Nasdaq über 5,3% und selbst der Dow, der kann 2% zulegen. Wer hätte das denn gedacht, als am Montag die Kurse in die Knie gegangen waren, weil Donald Trump die Unabhängigkeit der Federal Reserve und die Person Jerome Powell mit einer möglichen Entlassung oder dem Wunsch, ihn rauszuschmeißen, diesen Verlierer, so das Zitat von Trump in Richtung Powell, was das mit den Kursen gemacht hatte und dann das Comeback am Dienstag, Mittwoch und am gestrigen Donnerstag. Also 3 Handelstage, die freundlich gewesen sind, auch dank guter Zahlen, vor allen Dingen aus dem Tech-Bereich. Zahlen gab es auch von Intel und von Google bzw. Alphabet gestern. Da werde ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Aber zur Entspannung hat nicht zuletzt auch geführt, dass es gewisse deeskalierende Töne gab in Sachen Zollproblematik und Handelskonflikt, besonders mit China seitens der USA. Und die Bullen sagen an der Stelle ganz klar, man hat im Weißen Haus einen gewissen politischen Pragmatismus für sich erkannt und man muss tatsächlich ganz einfach jetzt Maßnahmen ergreifen, sei es die 90-tägige Zollpause, dass man möglicherweise Produktgruppen entdeckt hat, die halt ganz von Zöllen befreit bleiben. Damit will man natürlich Apple unter anderem helfen, also gewisse Elektronik- und Autoteile möglicherweise. Dann dieses Ganze zu rudern, auch im Sinne von Jerome Powell entlassen am Dienstag von Donald Trump, als er sagte nachbörslich, nein, er hat nicht die Intention, Jerome Powell zu entlassen. Also alles das zahlt eher mal auf das Bullenkonto ein und zudem auch zumindest die Verhandlungsentwicklungen, diese Memorandi of Understanding mit Indien, Japan und Südkorea, die dafür sorgen könnten, dass insgesamt eine gewisse deeskalierende Zollpolitik weiter um sich greift und die Amerikaner damit ihre Dealmaking-Qualitäten zeigen, ob die wirklich so hoch sind und Donald Trump das ernst meint. Er konterkariert das heute vorbörslich wieder, indem er sagt, er sieht auf lange Sicht, mindestens mal seine Amtszeit, die er da noch vor sich hat, dass die Zölle irgendwo bei anderen Ländern, je nachdem, zwischen 25% und 70% liegen. Eine große Bandbreite, aber das hat natürlich Impact auf die Wirtschaften rundherum. Ob das wirklich Verhandlungsmasse ist oder nicht, das bleibt abzuwarten. Was die Bären sagen, ist natürlich, dass trotz dieser Herabsenkung und der 90-tägigen Zollpause das Niveau der Zölle verglichen mit dem Januar, als wir sie noch nicht hatten, enorm hoch ist und Auswirkungen haben wird auf die amerikanische Wirtschaft. Nicht grundlos hat der IWF seine BIP-Prognose für die Vereinigten Staaten für das Jahr 2025 von 2,7 auf 1,8% nach unten gesenkt. Ja, die Rezessionsängste insgesamt und die Alarmglocken, sie schrillen nicht mehr ganz so laut bei den Analysten, denn man sieht an den Zahlen, wir sind mitten in der Berichtssaison, dass die Unternehmen zumindest im abgelaufenen Quartal ihre Hausaufgaben in Sachen Lieferkettenanpassungen teilweise gemacht haben und nicht ganz so starke Auswirkungen der Zölle zu spüren bekommen, weil sie eben noch die Lieferketten anpassen können. Aber was ist, wenn beispielsweise bei Schuhen, bei Kleidung, bei Spielzeug, das vor allen Dingen in China produziert wird, die Amerikanerinnen und Amerikaner künftig noch tiefer in die Tasche greifen? Wir hatten diese Woche Entwicklungen gesehen, wo die Verbraucherzurückhaltung deutlicher geworden ist. Und nicht nur das bei den Waren oder man zahlt mehr. Insgesamt könnte das dafür sorgen, dass andere Bereiche, nämlich die nicht des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Restaurantbesuche oder Urlaube und Tourismus, dass diese Branchen möglicherweise leiden könnten als Folge auf das, was die Zölle an Folgen insgesamt mit sich bringen. Gleichzeitig hat man in Europa seitens der Notenbank, der EZB, nochmal bekräftigt, dass man daran arbeitet, Maßnahmen und die Werkzeugkiste so zu bestücken, dass man auf diese Schwankungen, diese Volatilitäten und möglicherweise auch gewisse Liquiditätsengpässe wird reagieren können. Also eine Forward Guidance, die wird ja immer etwas vermisst bei der EZB. Daran wird man wohl arbeiten, ohne dass man sich von Seiten der EZB jetzt konkret geäußert hat. Das wird man am 6. oder 7. Mai erst tun, wenn die nächste Sitzung ist des Gremiums. Aber man will Möglichkeiten ausloten, die über das hinausgehen, um nämlich, hat man gesehen nach Corona 2021, 2022, wo man zu spät auf steigende Inflation reagiert hat. Man will sozusagen mit dieser Forward Guidance die Amplitude dessen, was die Kapital- und Finanzmärkte machen, als Folge dessen dieser Schocks etwas abflachen. Und weil Donald Trump im Weißen Haus ein sogenannter Schockkandidat ist für die Märkte, will man sich seitens der Notenbank dementsprechende Maßnahmen überlegen. Beim Blick nach Asien ist ja auch die Frage, was will eigentlich China? Xi Jinping hat das Problem, dass er tatsächlich bei medizinischen Geräten einfach abgehängt wird und man muss Komponenten und selbiges möglicherweise importieren. Und natürlich bietet er im Dealmaking-Prozess an, dass er, um diese Geräte zu bekommen, natürlich da der USA entgegenkommen könnte an anderer Stelle. Gleichzeitig hat man gestern schon die Meldung über die Ticker laufen hören und sehen, dass China versucht, sich an andere Länder, an die EU, aber auch an Deutschland und andere ein bisschen heranzuwanzen, um möglicherweise gewisse Handelsbeziehungen zu intensivieren. Würde in dieser Gesamtgemengelage natürlich auch Sinn machen. Insgesamt muss man sagen, dass die US-Produkte wie Ethan oder Hightech-Medizingeräte natürlich für China insgesamt schwer ersetzbar sind. Und dementsprechend ist es nur logisch, dass man versucht, weiter im Gespräch zu bleiben, wenngleich die offiziell zwischen Trump und Xi, aber auch hochrangigen Vertretern der jeweiligen Administration noch gar nicht stattfinden, sondern jede Partei, hätte ich jetzt schon fast gesagt, jede Seite köchelt so im Moment in ihrem eigenen Saft und denkt laut rum, sodass es der Finanz- und Kapitalmarkt mitbekommt und dementsprechend geht es halt eben nach oben. Gleichzeitig ist in Japan die Erwägung, dass man möglicherweise in den USA stärker Sojabohnen und Schweinefleisch kaufen könnte, in den Vordergrund gerückt, um seitens Japans den USA Zugeständnisse zu machen, um möglicherweise schneller zu einem Handelsdeal zu kommen, der die Zollproblematiken etwas abschwächen könnte, vor allen Dingen für Japan. Gleichzeitig hat man steigende Verbraucherpreise zu verkraften. Und Ueda von der Bank of Japan hat betont, dass trotz dieser Überhitzung der Verbraucherpreise plus 3,5% im April, dass man zunächst erst abwarten muss, wie die Auswirkungen der Zollpolitik sind. Und man wird in Japan, so eine Meldung heute, eher auf der fiskalpolitischen Seite unterwegs sein, so eine Reuters-Meldung, und wird versuchen, die Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten, indem man beispielsweise die Energiepreise deckelt oder Subventionen für den Liter Benzin zur Verfügung stellt, um die Auswirkungen, die inflationären Tendenzen in Japan etwas abzumildern. Die Märkte in Japan insgesamt, beziehungsweise in Asien, durchweg freundlich unterwegs. Und man muss sagen, dass beim Blick auf die Einzelaktien Boeing beispielsweise schon eine ziemliche Kehrtwendung macht. Wir erinnern uns diese Woche die Meldung, dass die chinesischen Airlines die Boeing-Maschinen nicht mehr nehmen. Gleichzeitig hat Boeing nicht lange auf sich warten lassen und hat mit Air India einen Vertrag geschlossen, so dass diese 10 737 Max-Flugzeuge kaufen, die ursprünglich mal für die Chinesen gedacht waren. Apple wiederum auch in Richtung Indien unterwegs, hat angekündigt, dass man im Falle dieser ganzen Zollthematik und des Handelskonfliktes zwischen den USA und China die Produktion der iPhones komplett möglicherweise bis 2026 nach Indien verlegen möchte. Wir hatten ja gesehen vor 2-3 Wochen, dass 600 Tonnen iPhones schnell noch rübergeflogen wurden, bevor die Zölle in Kraft getreten sind. Also von seitens der Apple-Führung ist man entschlossen, alles zu tun, was nötig ist, um die Lieferketten anzupassen. Zahlen gab es heute vorbörslich, und da kommen wir jetzt schon zu den Zahlen, Daten, Fakten von Schlumberger. Und die waren etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das Ergebnis je Aktie mit 72 Cent, etwas hinter den Erwartungen auch das, der Gewinn je Aktie mit 2,02 Milliarden und der Umsatz ebenfalls, die Aktie etwas geringer, auch was die Prognose betrifft, und dementsprechend im Minus unterwegs. Als Herausforderung ist vor allen Dingen das etwas schwächere Mexiko, Saudi-Arabien, Afrika-Geschäft zu nennen. Dieses konnte nicht ausgeglichen werden durch das USA-Offshore-Geschäft Nahosten und Argentinien. Gleichzeitig will man die Ausschüttung mit 4 Milliarden und mehr stabil halten, was einer Dividendenrendite von 8,5% entsprechen würde. Ergo, man macht also Anreize für die Investorinnen. Bei Charter Communications, und damit reiht sich das Ganze ganz gut ein in die Zahlen, die wir diese Woche aus dem Bereich gesehen haben, wurden bessere Zahlen vermeldet, sowohl beim EBITDA, also beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, ging es deutlich nach oben, knappe 5,8 Milliarden. Und vor allen Dingen beim Free Cashflow, der ist quasi durch die Decke gegangen. Erwartet worden waren 550 Millionen US-Dollar. Es waren dann 1,56 Milliarden. Ja, es gibt einen kleinen Hingefuß, das sind die Internetabos, die sind um 60.000 gesunken, erwartet nur 40.000, aber die Mobilfunkabos dafür stärker gestiegen. Statt 475.000 Steigerung waren es 514.000. Damit kann die Aktie gut und das Unternehmen gut leben, die Aktie kann weiter zulegen. Bei Healthcare gab es im Grunde auch gute Zahlen, fundamental alles sehr stabil, steigende Nachfrage, vor allen Dingen im Gesundheitsdienstleistungssegment. AutoNation, die haben mit der Zollproblematik zu kämpfen, der Autoteilehersteller, dementsprechend, solange das nicht eingetütet ist, dass man Autoteile entbindet von der Zollpflicht, ist eher mal Gegenwind angesagt, die Aktie verliert. Und jetzt kommen wir ein bisschen ausführlicher zu Google, die Nerven bezahlen gestern Abend, und Intel. Finanziell betrachtet waren die Zahlen von Alphabet wirklich gut. Die Aktie kann kräftig zulegen. Man hat währungsbereinigt 90,2 Milliarden Dollar Umsatz generiert. Das ist ein Plus von 14%. Die operativen Einnahmen vor allen Dingen aus dem Werbebereich mit 30,6 Milliarden über den Erwartungen. Die operative Marge mit 34% auch über den Erwartungen ausgefallen. Der Gewinn je Aktie deutlich gesteigert. 2,81 Dollar erwartet worden war ein Gewinn von 2,01 Dollar. Die Dividende steigt um 5%, die CapEx-Ausgaben auf 17,1 Milliarde und der Aktienrückkauf mit 70 Milliarden entspricht ca. 3,5% der Marktkapitalisierung, ist auch stützend. Zudem muss man wissen, dass die Aktie seit Jahresbeginn rund 15% verloren hatte vor den Zahlen, und da ist es nur logisch, dass man heute aufsteigende Notierungen sieht. Und wenn wir uns so ein bisschen angucken, wo kommen denn die einzelnen Zahlen her, stellen wir fest, bei Google Search war man leicht über der Prognose mit Umsätzen von 50,7 Milliarden Dollar ausgefallen. YouTube mit knapp 9 Milliarden im Rahmen der Erwartungen. Das Cloud-Geschäft hinkt etwas hinterher mit 12,2 Milliarden knapp. Und Abos, Plattformen und Geräte waren leicht über den Erwartungen. Vor allen Dingen die strategischen Aussagen im Press Conference Call anschließend waren doch ganz gut. Man führt Gemini 2.5 ein in Sachen AI. Das wird positiv gesehen und über alle Plattformen hinweg sieht man Nutzer pro Monat im Bereich der künstlichen Intelligenz von 1,5 Milliarden und hat, was die Abonnements bei YouTube und Google One betrifft, über 270 Millionen zahlende Abos. Also auch da Daumen hoch. Die Zahlen sind solide, und auch bei Waymo, der Fahrsparte, der autonomen Fahrsparte, sieht man weiteren Expansionspotenzial mit der Kooperation mit Uber in Austin und bald auch in Atlanta. Washington DC und Miami als kommende Standorte im Jahr 2026 sollen dann dazukommen. Die Fahrten pro Monat sind, die wöchentlichen Fahrten sind fünfmal höher als noch im vergangenen Jahr mit 250.000. Und die Analystenkommentare dazu, JP Morgan, haben das Kursziel nach oben genommen von 180 auf 195 Dollar. Die KeyBank ebenfalls 195 Dollar. UBS auf 186. Es ist immer dasselbe. Der Ausblick ist gut. Die Perspektive ist gut. Man war im Grunde zu pessimistisch. Die Aktie ist schlecht gelaufen. All das wird sozusagen als Grund gesehen, warum die Aktie heute tatsächlich stark steigen kann. Bei Intel ist das Ganze etwas anders. Da gab es ja viel hin und her. Zuletzt der neue CEO Liebbhutan, der das Problem hat, dass er einfach sich erstmal zunächst ums Balance Sheet kümmern muss. Die Zahlen auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Der Umsatz mit 12,66 Milliarden über den Erwartungen und man hat tatsächlich sogar einen Gewinn je Aktie von 13 Cent vermelden können. Man hat nur mit Break-Even gerechnet, aber der Ausblick, er ist schwach. Der mittlere Umsatzwert mit 11,8 Milliarden ist deutlich unter dem Konsens. Man muss ein bisschen gucken bei den einzelnen Segmenten, wie die sich so entwickelt haben bei den Rechenzentren und Datacenters. Da lief es etwas besser, auch bei den Hyperscalern und KI-CPUs. Und man hat im Grunde das Problem, dass man die Kosten kontrollieren muss. Dementsprechend wird man auch weniger ausgeben im laufenden Jahr, nämlich 17 Milliarden nur und kommendes Jahr sogar nur 16 Milliarden. Und die Investitionen, die CapEx-Spendings werden statt 20 18 Milliarden Dollar betragen. Und technologisch hat man den Hochlauf im Bereich 18A-Technologie gestartet. Das wird aber jetzt erstmal Geld kosten. Man hat das Problem aufgrund der Zollentwicklungen des Handelskonfliktes, dass die Partner, die möglicherweise einzelne Sparten, die Intel gerne verkaufen möchte, dass da die Partner so ein bisschen wegfallen. Und da ist es nicht verwunderlich, dass Rosenblatt, aber auch die UBS das Kursziel für Intel in dieser Gesamtgemengelage etwas nach unten nehmen. Rosenblatt stuft die Aktie mit Verkaufen ein. Vor allen Dingen die schwache Prognose für das laufende zweite Quartal wird herangeführt. Ansonsten haben wir noch Zahlen gesehen gestern bei T-Mobile US. Da gab es im Grunde sehr gute Zahlen. Across the board hat man die Erwartungen geschlagen. Sowohl beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, aber auch beim Free Cashflow war man besser unterwegs. Und das Kundenwachstum war etwas niedriger ausgefallen. Deswegen die Aktie, nachdem sie gut gelaufen war, dieses Jahr etwas im Minus. Das war's von mir. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie diese Woche mich begleitet haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, gute Kurse und wir sehen uns dann im Mai wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.